Das ist so ein Montag, wo ich wirklich sehr, sehr, sehr glücklich bin, weil diese Farben stehen dir einfach wahnsinnig gut. Blau, weiß, er sitzt hier mit einer wirklich, mit einem süffisanten Grinsen und mit einem Argentinien-T-Shirt. Das macht mich echt fertig. Ich weiß nicht, wie es dazu kommt. Was ist da passiert?
Ich weiß nicht, ich habe immer schon diese Farben, dieses hellblau, dieses weiß, das hat mich immer schon fasziniert. Mhm. Ich bin ganz großer Fan des uruguayanischen Fußballs, weil ich mich immer gefragt habe, wie kann ein Land, das kleiner ist als Berlin, überhaupt zweimal Weltmeister sein und immer Weltklasse-Spieler rausbringen? Und der große Cousin, das sind ja die Argentinier, das hat mich auch immer fasziniert, diese Fußballbegeisterung, die ja teilweise schon in den Wahn noch abdriftet, wenn du Spiele zwischen River und Boca siehst und sowas. Und da ich ja früher, wie du leidgeprüft warst, Abwehrspieler warst, diese argentinische Art des Verteidigens, Oscar Ruggeri und sowas, das hat mir immer schon gut gefallen. Und deshalb habe ich heute Morgen einfach gedacht, um dem Mike, in Klammern dem schönen Mike, etwas entgegenzusetzen, ziehe ich mir einfach mal was Schönes an und laufe hier im argentinischen Retro-Nationaltrikot des ersten WM-Finals von 1930 auf.
Das kann einfach nur Thomas Wagner tragen, liebe Leute da draußen. Es ist wirklich, um in seiner Sprache zu bleiben, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Und wenn einer ein argentinisches Trikot von 1930 tragen kann, dann ist es Thomas Wagner. Denn er hat vor allen Dingen ja, das ist der einzige eigentlich von uns beiden, der eines hat, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, mein lieber Freund, es ist Montag und es ist wieder Wagner-Zeit und man könnte das im doppelten Sinne sehen. Wollen wir da vielleicht mal beginnen? Es ist ja auch irgendwo, um nochmal in deiner Sprache zu bleiben, Wahnsinn, was da passiert ist. Augsburg gegen Leipzig, man kann 6-0 gegen Leipzig verlieren, aber kann man auch, Frage direkt, wir gehen voll rein, kann man auch so gegen Leipzig verlieren, so dass man also quasi gar nichts umstellt und dann noch auf der Pressekonferenz sagt, naja, es waren individuelle Themen, wörtlich, individuelle Themen, da führst du zur Halbzeit 4-0, das hat sich ganz anders angefühlt, also wirklich ganz anders, eher gefühlt wie ein 4-4 und trotzdem stellst du nichts um, machst nichts, weil es sind individuelle Themen einfach nur. Also deshalb bleibt man einfach bei der Spielidee und bei dem ganzen Prozess. Ich habe mir sagen lassen, es gibt Trainer, die dann irgendwann nach einigen Spieltagen doch nochmal überlegen und sich fragen, ist das mit der Mannschaft überhaupt möglich, was ich da so gerne spielen möchte? Und viele kommen auch zu dem Schluss, nee, es ist gar nicht so richtig möglich und handeln dann auch da. Aber wenn man Wagner mit Nachnamen heißt, damit kennst du dich ja aus, dann sind das andere Voraussetzungen.
Ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was in dieser Wucht und Dynamik am siebten, achten Spieltag sicherlich gar nicht so zu erwarten war. Wir haben das ja alle schon durchbesprochen, dass Augsburg irgendwann versucht hat, aus seinem grauen Maus-Image rauszukommen. Alles nachvollziehbar. Ein junger Trainer, der bei Mannschaften, die er trainiert hat, bisher gut angekommen ist. Einen selbstbewussten Auftritt auch mal anecken, alles hinlänglich besprochen. Was ich schwierig finde, ist die Tatsache, das hast du gerade so ein bisschen angesprochen, dass ich die ganze Woche an einem Matchplan feile und eigentlich mit diesem Matchplan Leipzig hundertprozentig in die Karten spiele. Also wenn Leipzig eins kann, ist es umschalten und auf Schnelligkeit zu gehen und dass die eigenen Abwehrspieler so oft im 1 gegen 1 sind. Das kann ja eigentlich nicht der Plan gewesen sein. Und ich finde, Mut und Aktivität im Fußball darf ja nicht zum Selbstzweck werden. Also ich kann ja auch irgendwie mir 11 Jungs von der Straße holen und sage dann, ihr spielt jetzt einfach nur wie früher, immer nur nach vorne. Ja. Das mag zwar eine sympathische Desperado-Taktik sein, aber das hat ja jetzt dann nichts mit Bundesliga-Fußball zu tun. Und eine zweite Frage, die du angesprochen hast, finde ich auch richtig. Kann eine Mannschaft, ein Kader, der seit 14 Jahren in der Bundesliga spielt und in dieser Zeit immer für Zweikampfstärke, für Kompaktheit, für Ekelhaftigkeit stand, kann der jetzt einfach, nur weil ein Trainer kommt und sagt, wir spielen jetzt mutig, kann der seine komplette, natürlich haben sich da Spieler geändert, kann der seine komplette DNA verändern? Das finde ich relativ schwierig. Und das Dritte, was ich jetzt für Augsburg nicht ganz einfach finde, du bist ja jetzt fast in einer Art Glaubenskrieg, ne? Du hast dich für diesen Weg entschieden.
Ja.
Und wenn sie am Ende nicht absteigen, dann wird man sagen, so, das war ein erstes schwieriges Jahr. Und jetzt läuft das Ganze in der Entwicklung. Aber du musst ja eigentlich als Verein auch irgendetwas sehen, was dir Mut macht, dass dieser Weg erfolgreich ist. Und in der Öffentlichkeit hat die Diskussion ja jetzt einen Grad erreicht, dass auf der einen Seite es einige Journalistenkollegen gibt und auch einige Trainer, das weiß ich, die das durchaus kritisch sehen, was ein junger Trainer da teilweise auch spricht, ohne bisher auf Erfolge verweisen zu können. Und auf der anderen Seite gibt es dann welche, die jetzt alles, was Sandro Wagner macht, total verteidigen. Ja, ihr wollt doch immer einen mit Ecken und Kanten und einen jungen Mann und mit Risiko. Und wir beide sind uns ja da einig. Wir haben ja auch eine große Klappe, aber ich bin schon eigentlich ein Verfechter des Ganzen, dass du erstmal Leistung abrufst und dann kannst du auch eine große Klappe haben. Und ich finde, in dieser ganzen Gemengenlage ist das schwierig für den FC Augsburg, weil normal müsste die Klasse des Kaders deutlich reichen, um die Klasse zu halten. Aber die Frage ist auch, wie lange kannst du solche Ergebnisse und Auftritte tolerieren?
Gut, aber dann an dem Punkt vielleicht die nächste Frage gleich direkt hinterher. Wie lange guckt man sich das in Augsburg noch an? Also, de facto ist es ja so, es gab eine große Sehnsucht, weil wir das ja vielleicht nochmal nacherzählen. Es gab eine große Sehnsucht an einem jungen Trainer, du hast es gesagt, mit Ecken und Kanten. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo es zumindest anmutet, dass dieser junge Trainer mit Ecken und Kanten aber auch eine gewisse Sturheit an den Tag legt. Und ist das dann am Ende des Tages gut und hilft das Augsburg? Und nochmal die Frage, wie lange guckt man sich das da an?
Ich habe so das Gefühl, dass es im Moment fast alternativlos ist, weil gestern hat ein Kollege zu mir gesagt, also spätestens nach dem 06 gäbe es jetzt in Augsburg eine veritable Trainerdiskussion. Und wahrscheinlich würde das auch keiner überstehen, denn es ist ja nicht nur die magere Punkteausbeute von einer Mannschaft, die ein etablierter Bundesligist ist, sondern es ist ja auch tatsächlich dieses Taumeln in irgendeinem vorgegebenen Konzept, wo du am Samstag einfach nicht wettbewerbsfähig warst. Und man kann das jetzt stur nennen, man kann auch sagen, das ist fast schon bewundernswert, wie sich Sandro Wagner dann da hinsetzt, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da große Selbstkritik zu erkennen ist. Und die Spieler machen es ja auch noch mit. Also Fellhauer sagt dann zum Beispiel, ja, es war eigentlich der richtige Plan, wir haben das nur nicht richtig umgesetzt. Aber das ist eigentlich keine schlechte Mannschaft. Also da ist schon eine Menge Qualität auch drin. Und da spielt auch keiner gegen den Trainer, aber ich habe so das Gefühl, sie sind relativ verunsichert alle. Jetzt ist ja auch das Ding, kehrst du jetzt zu deinen ursprünglichen Basics zurück? Ich glaube, das würde Sandro Wagner als Verrat an seiner eigenen Idee empfinden. Aber, und das ist für mich das größte Problem, ich sehe von dieser Idee, von diesem vielbeschworenen, wir spielen offensiv und da sind Rückschläge eingepreist, ich sehe das nicht. Ich habe dieses Beispiel schon mal genannt hier. Als Jürgen Klopp nach Dortmund kam, da war das ja auch nicht alles direkt die Vollgasveranstaltung, die es dann 3-4 Jahre später war. Also diese, die auch von Erfolg gekrönt war. Aber du hast gesehen, was er vorhatte und du hattest einzelne der Erfolgserlebnisse. Und die fehlen ja jetzt noch in Augsburg. Und sie haben ein schweres Programm in den nächsten beiden Wochen mit Dortmund und Stuttgart. Da muss man das Ganze mal weiter beobachten. Also es ist sicherlich falsch, Sandro Wagner die Eignung als Trainer abzusprechen. Aber er hat sich, finde ich, mit seiner Art ein bisschen in eine Situation reinmanövriert, ohne Ergebnisse und ohne erkennbare Struktur, die es für alle nicht ganz so einfach macht. Ich glaube, Stefan Reuter, wenn der noch da wäre, der würde jetzt anfangen nachzudenken, passt das Ganze?
Wahrscheinlich hätte er, oder es wäre zumindest auf dem Sprung des Handelns, so viel kann ich sagen. Also er ist ja bekannt dafür, dass er, oder war bekannt dafür, dass er schnell dann auch Entscheidungen getroffen hat und dann aber auch immer Lösungen im Petto hatte. Da bin ich gespannt, was passiert. Sollte man Sandro Wagner dann irgendwann zur Diskussion stellen, ob dann auch die Ideen da sind, einen Nachfolger zu präsentieren, der sich das dann in Augsburg...
Also ich glaube, das ist noch weit hin. Ich glaube, die haben sich mit Gedeih und Verderb Sandro Wagner verschrieben. Ich würde garantieren, der kann noch 3-4 dieser Spiele sich leisten und trotzdem wird er noch Trainer sein. Also ich glaube, bis zum Winter passiert da gar nichts. Dann würde ich mal ganz gerne drauf gucken, weil wir gerade über eine schwierige Situation sprechen. Wie nimmst du St. Pauli wahr? Ich habe hier zu Beginn der Saison gesagt, als sie den HSV im Derby, also den HSV, der meiner Meinung nach damals nur schwer wettbewerbsfähig war, bevor die drei Neuen kamen in der letzten Woche, habe ich gesagt, boah, die haben sich richtig entwickelt, die sind reif geworden. Interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass schon damals Hauke Wahl, das ist ja ein sehr reflektierter Profi, einer, der auch, diese Mentalität kennt, weil er aus der Stadt kommt. Und der hat damals schon gesagt, nach 7 Punkten in 3 Spielen, nach den Siegen gegen den HSV in Augsburg, wir verteidigen nicht so leidenschaftlich wie im letzten Jahr. Und da haben alle so gedacht, ja, ihr braucht vielleicht gar nicht mehr so leidenschaftlich zu verteidigen, weil ihr so viel gute Offensivspieler habt, die der Bornemann da entdeckt hat. Jetzt ist aber das Problem, die Offensiven treffen aus verschiedenen Gründen nicht. Und die defensive Kompaktheit, die sie letztes Jahr hatten, die Plessini ihnen eingebläut hat, die ist nicht mehr da. 5 Niederlagen am Stück, das ist auch mal eine Hausnummer. Klar kannst du in Frankfurt verlieren. Aber im Moment, wie hat es ein Kollege geschrieben, er erinnert bei St. Pauli relativ wenig an St. Pauli, an das, was sie im letzten Jahr gespielt haben. Und da ist was dran.
Also es ist auch die Unbekümmertheit weg, würde ich mal sagen. Und es ist auch so, dass jetzt explizit in diesem Spiel war es ja so, dass beide Mannschaften gerade offensiv nicht so richtig viel hingekriegt haben. Und augenscheinlich hat es ja auch gewirkt. Also die 1-5 Klatsche gegen Liverpool, glaube, die hat dann doch schon auch einige Spuren hinterlassen. Jetzt hat Dino Topmüller ja gleich 4-mal gewechselt. Es gab 4 Wechsel in der Startaufstellung. Und dennoch fand ich, war es alles sehr berechenbar. Also wenn Vasilij jetzt nicht gepatzelt hätte, dann weiß ich nicht, wie es mit den Toren gewesen wäre. Oder zumindest wäre es dann schwer geworden. Also ich fand, das haben sich beide Mannschaften nicht so wahnsinnig viel gegeben. Frankfurt war nicht das Frankfurt, das von dem wir immer die ganze Zeit sprechen. Und St. Pauli, und du hast völlig recht, ist auch nicht das St. Pauli, das wir so im Kopf noch haben. Und ich habe keinerlei Idee, warum das so gekommen ist. Hat es dann tatsächlich wirklich einfach nur was mit dem Kopf zu tun? Ist es so, dass sich Blessin ein Stück weit abgenutzt hat?
Ich habe letztes Jahr ja den Trainer Plessin gelobt dafür, dass er kam und hat dieses offensive Spielsystem von Hürzeler völlig revolutioniert. Und die haben die ersten 4-5 Spiele irgendwie ergebnismäßig relativ wenig auf die Kette bekommen. Und dann habe ich gedacht, Hut ab, der zieht das durch. Und die waren sowas von stabil. Ich glaube, die hatten die zweitbeste Abwehr hinter den Bayern letzten Jahr. Also Hut ab.
Eine super Saison.
Und wenn ich nach vorne gucke, dann hast du mit Sinani, der hatte einen wundervollen Saisonstart. Huntongi hat richtig gut gespielt. Pereira Larsch, den haben sie aus dem Hut gezaubert. Kars haben sie jetzt als Rekordtransfer aus Magdeburg gekauft. Da ist eigentlich schon auch eine gewisse Qualität da. Aber das ist ja immer die Frage, was macht das mit dir im Kopf? Du hältst im ersten Jahr gegen alle Prognosen souverän die Klasse, weil sich jeder für die Mannschaft aufopfert, weil jeder diszipliniert ist. Und dann gibt's die ersten Angebote, du kommst neu in eine Saison, du spielst so spektakulär 3-3 gegen Dortmund, du gewinnst total dominant gegen den HSV, das emotional wichtige Stadtderby, du gewinnst gegen Augsburg, dann sprechen alle vom besten Saisonstart seit, keine Ahnung, seit 40 Jahren. Und dann lass uns nur 3 Mühe, lass uns nach. Dann hast du diese, das kann ich nicht beurteilen, wie das in der Kabine wirkt, aber diese Geschichte um den Anführer und Kapitän Irvine, du hast sie vielleicht mitbekommen.
Absolut.
Palestine-Shirts, wo ja dann auch ein Aufsichtsrat öffentlich etwas angemerkt hat, wo dann Frau Irvine zurückgeschossen hat.
Via so Social Media,
Ja, genau. Irvine in der Form der Aufstiegssaison und auch Teilen der letzten Saison fehlt natürlich auch spielerisch, wahrscheinlich so ein bisschen als Korrektiv im defensiven Mittelfeld. Aber vielleicht ist es auch eine emotionale Geschichte. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass da einer neu in die Kabine kommt und sagt dann, ich habe jetzt irgendwie, kann nicht so gut spielen, weil es da irgendwie was im Umfeld gibt. Schwierig, das Ganze zu greifen, weil ich glaube, dass sich der FC St. Pauli von außen betrachtet, aber auch von innen schon deutlich weiter gefühlt hat. Und jetzt musst du halt gucken, auf einem ganz anderen Niveau, aber so ein bisschen vergleichbar zu Augsburg, wie kommen wir wieder zu unseren Stärken zurück und finden das wieder, was uns vielleicht im Fall ist es ein Unterschied zu Augsburg in den ersten Wochen ausgezeichnet hat.
Ja, lustig irgendwie, hätte man in der Tabelle ja geglaubt, dass es genau umgekehrt ist zwischen den beiden Hamburger Vereinen. Ne? Als die Saison losgeht oder vor der Saison, hätte man gedacht, dass St. Pauli irgendwo im Mittelfeld rumspielt, der HSV eher hinten, es hat sich das Ganze umgedreht im Städteduell. Ich weiß nicht, ich moniere das ja das eine oder andere Mal, dass eben Thema Beständigkeit, der FC St. Pauli zum Beispiel gehört auch dazu, so eine Mannschaft ist, die dann immer vielleicht einfach auch ein bisschen zu viel Theater hinter den Kulissen hat oder auch zu viel Theater nach vorne, also auch öffentlich. Und du hast die Irvine-Situation angesprochen. Ich glaube, das hat überhaupt nicht gut getan, weil ich glaube unbestritten, dass das jemand ist, der die Mannschaft einfach auch getragen hat, der ein Testimonial war, der dann auch immer vom Training über die Reeperbahn nach Hause gegangen ist, also ein Typ zum Anfassen irgendwie, also alles das, was man folkloristisch natürlich auch auf St. Pauli gerne mag. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das mal unabhängig davon, dass es Verschiebungen auch innerhalb der Mannschaft gegeben hat, dass das einfach auch, du hast von ein paar Mühe gesprochen, dann dazu führt, dass eine Mannschaft nicht verunsichert ist, aber trotzdem in ihrem Gesamtgefüge nicht mehr so richtig gut funktioniert. Also wenn der Leader weg ist, in Anführungsstrichen weg ist, auch aus den Köpfen vielleicht, und dann sieht man sich ein Stück weit zurück. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht ganz so einfach ist. Ist es so einfach am Ende oder glaubst du, dass es doch viel komplexer ist?
Schwer zu sagen. Ich habe jetzt hier gerade ein paar Stoßrichtungen und Vermutungen angestellt. Du hast diese Folklore angesprochen. Man sieht sich ja gern als der andere Verein. Das passt natürlich so nicht ins Bild rein, was es da gibt. Trotzdem habe ich dir auch meine Vermutung mitgeteilt, dass ich glaube nicht, dass das in der Kabine jetzt so ein Riesenthema ist, weil Irvine ja auch schon lange verletzt war. Also im Moment gar nicht so diese Rolle auch für die neuen Spieler hat. Aber das könnte natürlich dann wieder dafür sprechen, dass man sagt, der war schon sehr wichtig in der Kabine und hat die Leute alle so ein bisschen auf Kurs gebracht. Also ich halte die Mannschaft von der Qualität der einzelnen Spieler eigentlich zu gut, um abzusteigen. Aber von deiner eigenen Spielidee und deiner DNA solltest du dich wahrscheinlich nicht entfernen. Allerdings halte ich Blessin für einen sehr versierten Trainer, so dass ich eher glaube, dass sie es hinkriegen. Und wenn du zum anderen Hamburger, meinem Verein, kommst, dann muss man sagen, dass das, was sie spielen, ich mir in den kühnsten Träumen nicht vorgestellt hätte vor dieser rechte Periode, vor dieser letzten Transferperiode in der letzten Woche. Allerdings musst du festhalten, dass du gegen Leipzig einen Punkt liegen hast lassen und gegen Wolfsburg durfte es nur einen Sieger geben. Du hast 25 zu 3 Torschüsse, ja. Du triffst zweimal Aluminium, also Wolfsburg macht gar nichts. Das kannst du auch ablesen an dem X-Goals-Wert. Und du verlierst dieses Spiel. Und das ist natürlich wirklich, also das war so ein richtiger Niederschlag am Samstag. Vor allen Dingen hast du jetzt Köln und Dortmund vor der Brust. Du kannst ja nicht immer was dafür holen, weil du dann sagst, wir sind jetzt wettbewerbsfähig. Das sind sie auf jeden Fall. Ich finde ein bisschen die Problematik vorne besorgniserregend, weil, und das ja nochmal als Genese, im Sommer hieß es, Königsdörfer ist weg, der geht nach Nizza. Dann kommt er zurück, weil er durch einen Medizincheck fällt. Und ich mag Königsdörfer total. Ich mag ihn von seiner Art her. Ich mag das Unbekümmerte. Ich mag auch seine Skills, die er hat. Aber er ist in der Saison definitiv noch nicht angekommen. Das fing an am zweiten Spieltag mit seinem Abseitstor gegen St. Pauli, was nicht gezählt hat. Und dieses, ich halte jetzt krampfhaft an jemandem fest, nur damit er sich über Spiele Selbstvertrauen nimmt und schießt dann auch noch den Elfmeter. Letztes Jahr gegen den FC in der zweiten Liga hat er ihn auch verschossen, hat dann im Nachschuss getroffen. Das ist meiner Meinung nach keine gute Idee, weil du am Ende ja immer noch sagen musst, wir müssen auch im Leistungssport Leute aufstellen, die ein Momentum haben. Und ich habe diese Frage hier schon oft aufgeworfen und es kann mir keiner beantworten. Also, dass Bobby Glatzel jetzt noch nicht mal mehr im Kader ist.
Das ist genau die nächste Frage, die ich dir gerne gestellt hätte. Das ist für mich total unfassbar, weil wo gehen denn die hohen Bälle hin? Also, da ist ja niemand. So.
Das ist eine, also ich habe das Gefühl, du machst mit einem Fußballexperten seit längerem einen Podcast. Du stellst so gute Fragen heute Morgen, das ist ja Wahnsinn.
Ja, genau. Ich habe ja eigentlich keine Ahnung. Ja.
Gerade in einem Heimspiel, hast du doch vollkommen recht, die schnüren Wolfsburg hinten ein
und
es kommen so viele Flanken rein und auch Paulsen ist ja nicht der Kopfballspieler. Also Paulsen ist ja ausgedeutet als Führungsfigur und soll dieses Pressing initiieren und das soll auch Königsdörfer, das verstehe ich auch alles. Und Glatzel ist auch kein Pressingstürmer, aber wenn ich zu Hause gegen Wolfsburg spiele, wo ich auch mal Flanken verwerten muss, wo ich mal jemanden brauche, der im Strafraum auch einen Ball festmachen kann und den ablegt, dann ist das Glatzel, der sich für meine Begriffe in all den Jahren als überragender Spieler präsentiert hat, als Charakter, der geblieben ist. Natürlich hat er das auch bezahlt bekommen. Wir müssen jetzt auch nicht hier in Mitleidsorgien verfallen. Aber Polzin nachher sagt, ja, sportlich reicht's im Moment für den Kader nicht und wechselt dann hinten raus für Kopfbälle Ramos ein, der schon lange verkauft werden sollte. Ja, ich weiß, du brauchst auch ein Abwehrspiel auf der Bank, hattest du aber mit Torunariga. Da sage ich, das passt für mich nicht zusammen und ich habe das schon mal früh im Sommer gesagt, als Schonlau damals gegangen ist. Es geht hier nicht um Sentimentalitäten gegenüber Aufstiegshelden, so ist der Profifußball nicht. Aber ich für meine Begriffe hätte schon gerne, dass mein Lieblingsclub auch so ein Level mit diesen Spielern erreicht, wo ich sage, damit kann ich mich identifizieren und dass Schonlau damals angerufen wurde aus dem Urlaub und dann fast nachher geflüchtet ist, das hätte ich mir gerne anders gewünscht. Und mit Klatzel verstehe ich es nicht, weil das ist ja auch ein sauberer Charakter, da ist auch nichts vorgefallen in der Kabine. Klar verdient der gutes Geld und man will ihm anscheinend zeigen, du hast hier keine Chance, es wäre besser, wenn du im Winter gehst. Aber ich verstehe es halt auch sportlich nicht. Und dass jetzt so praktisch ein Glaubensstreit darüber anfängt, warum spielt immer wieder Königsdörfer und das auch so ein bisschen die Fans spaltet, das finde ich, ist schwierig. Und ich glaube, es wäre gut, wenn Königsdörfer auch mal ein Spiel auf der Bank ist, das ist ein ganz sauberer Charakter, und dann reinkommt und es mal mit Glatzel versuchst. Gut, jetzt wahrscheinlich schießt Königsdörfer einen Treffer in Köln und alle sagen, der hat keine Ahnung. Aber ich finde diese Thematik, weil ich auch merke, wie sie die Fans beschäftigt, finde ich nicht einfach für den HSV.
Ja, zumal, also Glatzel hat sich nicht verdient gemacht, sondern ich glaube, er hat auch innerhalb der Mannschaft ein gutes Standing gehabt oder hat es vielleicht sogar immer noch. So, jetzt sitzt er da oben auf der Bank. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spieler plötzlich von 150% auf 20% runter sagt. Also irgendwie habe ich eher den Verdacht, dass da weitaus mehr im Hintergrund gelaufen ist. Also du setzt doch einen Glatzel in der Form mit der Historie. Gut, du hast gerade eben völlig richtig gesagt. Es ist halt nicht so, dass man jetzt ewig für ewig dankbar sein wird. Weil das auch die Pflicht eines Fußballspielers ist, logischerweise einfach gut Fußball zu spielen und der Mannschaft zu helfen. Aber kann doch nicht sein, dass jemand plötzlich sportlich, so wie Polzino uns das jetzt verkaufen will, derart abschmiert innerhalb von so kurzer Zeit. Also was ist da konkret gelaufen? Hat er Polzin irgendwie gegen Schienbein getreten? Hat er ihm die Frau ausgespannt? Also was ist passiert?
Nein, das können wir alles vergessen. So gut, ich glaube okay, tatsächlich,
ja. Ja, aber dann
wird eine Ausrichtungsfrage ist. Trotzdem bin ich ganz klar der Meinung, du kannst ja deine Ausrichtung auf Konter und Schnelligkeit und Pressing machen. Und das sind alles Attribute, die ich auch nicht mit Robert Glatzel verbinde. Aber du brauchst, und das hast du vollkommen richtig gesagt, in einem Heimspiel gegen Wolfsburg, wo du einen etablierten, ambitionierten Bundesligisten, der nach Europa willst, an die Wand spielst, brauchst du auch einen vorne mal, der trifft und der auch Fähigkeiten in der Luft hat. Und das hat alles Robert Glatzel. Und dass er dann nicht mehr im Kader ist, das ist für mich echt schwer erträglich als Fan. Und wie gesagt, dieses, jetzt schießt der Königsdörfer den Elfmeter, damit er sich das Selbstvertrauen holt, obwohl er keine Bilanz hat als Elfmeterschütze, finde ich dann auch schwierig. Und unterm Strich bleibt dann, dass der HSV im Moment deutlich besser spielt, als ich gesagt habe und auch als es die Punkteausbeute herlegt. Auf der anderen Seite müssen wir auch festhalten, der Heimsieg gegen Heidenheim zum Beispiel war glücklich. Aber es fehlen auf jeden Fall 2-3 Punkte in dieser Rechnung. Und das darfst du dir eigentlich nicht erlauben, weil du Wolfsburg damit übrigens auch unten gehalten hättest in der Tabelle.
Letzte Frage aber dazu. Ist es so, dass würde Merlin Polzin nun plötzlich Glatzel zumindest mal in den Kader wieder reinschmuggeln, Stärke oder Schwäche?
Für mich wäre es totale Stärke, weil es überhaupt kein Problem ist, wenn du als Trainer einen engen Draht zu deiner Mannschaft hast, auch sagst, vielleicht war das jetzt nicht die richtige Entscheidung. Aber ich glaube, Polzin ist auch einer, also ich finde schon enorm, was er für Entwicklungsschritte macht, aber er ist auch einer aus der Generation der jungen Trainer, die dann eher so, glaube ich, in ihren, ja, wie soll ich sagen, die sind dann so in ihren Plänen und ihren Ideen so ein bisschen gefangen. Und ob dann immer dieses Ding, der Glatzel oder der Spieler X, oder wir haben eben über Augsburg gesprochen, würde vielleicht in der Situation gut tun, das weiß ich nicht, ob die das dann so hoch bewerten wie so ein älterer, erfahrener Trainer. Aber ich glaube tatsächlich, dass es in dem Fall so ist, dass Polzin Glatzel sogar mag, aber er irgendwie nicht in seine Spielidee passt. Und das finde ich schwierig.
Ganz, ich frage natürlich deshalb nach, weil ich ein sehr, sehr langes Interview gehört habe mit Holger Farke, der mit Leeds ja wirklich tolle Erfolge feiert und auch vom Typ her war mir so gar nicht bewusst, wahnsinnig sympathisch wirkt, sehr, sehr klar, sehr bei sich. Und der gesagt hat, bei uns ist es einfach so, dass es überhaupt gar kein Problem ist, wenn ich mal jemanden auch einen guten Spieler mal auf die Tribüne setze. Das wird immer mal wieder passieren. So, als Manager hast du in England eine ganz andere Wahrnehmung, hast auch einen anderen Draht vielleicht, das ist eine andere Kultur. Es ist so, dass das dann nicht honoriert wird, aber es wird auf jeden Fall akzeptiert, weil das eigentlich von den Charakteren und auch von der Art und Weise relativ normal ist. Und da ist für mich tatsächlich die Frage, können wir sowas in der Tat auch in der Bundesliga von aus
der Premier? Ich glaube, das kann man nicht ganz vergleichen, weil in England und damit auch bei Leeds und bei Daniel Farke und bei dem, ich habe diesen Podcast vom Kollegen Sebastian Hellmann auch gehört, hast du auch eine andere Struktur, da hast du viel größere Kader, da gibt es viel mehr über Leihgeschäfte ich glaube, es geht ja hier auch im Speziellen darum, dass du im Falle Glatzel jemand hast, der jahrelang da gewesen ist, der eine Bindung zum Club hat, der auch trotz Angeboten geblieben ist. Also da geht's auch um eine Symbolfigur. Ich glaube, das kann man damit nicht unbedingt vergleichen. Lass uns mal nach Dortmund gucken. Wie hat dir die Woche von Borussia Dortmund gefallen? Also ein erkämpfter Sieg in Kopenhagen. Ich finde, dass der BVB wirklich sehr stabil ist in dieser Saison. Und klar, für dich als FC-Fan natürlich sehr bitter, diese späte Niederlage. Aber auch die Geduld von Dortmund und auch dieser Druck, der hinten drauf war. Du hattest ja schon vom Fernseher, ich habe es mit dem FC-Fan zusammengeguckt, der hat schon so in Minute 87 gesagt, boah, wir kriegen da noch einen rein. Wie damals am ersten Spieltag in der Abstiegssaison, wo man sich auch klasse gewehrt hat. Damals war der FC eigentlich sogar überlegen. Also ich finde, der FC hat ein gutes Spiel gemacht in Dortmund, aber hinten raus hat dann die Wucht des BVBs für einen wahrscheinlich trotzdem nicht unverdienten Sieg gesorgt.
Ja gut, also steht und fällt natürlich auch ein Stück weit mit der sehr, sehr schweren Verletzung von Timo Hübers. Gute Besserung an dieser Stelle. Das wünscht man ja wirklich niemandem. Der hat ja schon Kreuzband links, einen rechts. Jetzt also wieder am Knie, wahnsinnig schwer verletzt, wird diese Saison überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Tragende Säule, auch in der Abwehr des ersten FC Köln. Ich denke, danach hat es dann einfach auch, war dann auch die Situation in der Abwehr natürlich auch vogelwild. Man hat versucht, das Ganze noch irgendwie über die Zeit zu bringen, dass dann 7 Minuten nachgespielt wird, dass dann nach 96-20 dann das Tor noch von Maxi Bayer fällt. Jemand, von dem man einfach auch weiß, dass der solche Dinge auch gut kann und so ein Spiel entscheiden kann, finde ich alles ja irgendwie einfach auch der Situation geschuldet. Du hast völlig recht, der 1. FC Köln hat in der ersten Halbzeit vor allen Dingen ein gutes Spiel gemacht. Da war Dortmund nicht genau genug. In der zweiten Halbzeit war es ein ganz anderes Spiel. Da hat Dortmund hat sich neu geordnet. Es war einfach so, dass sie mit einem anderen Selbstbewusstsein rausgekommen sind aus der Kabine. Da gab es mit Sicherheit eine Ansage von Niko Kovac, Freundschaft zwischen Dortmund und Köln hin oder her. Aber ich glaube nicht, dass,
wenn ich das nur gerade sagen darf, weil das ja immer so romantisch auch ist.
Ja.
Ja, aber das glaubst du jetzt nicht wirklich, dass es irgendeinen Trainer gibt, der auf irgendeine angebliche Fanfreundschaft angeht?
Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Also ich habe nur sehr angenehme Banner gesehen, Geisbockerheim erhalten aus der Dortmunder Kurve und so. Also es war schon, also diese Fanfreundschaft existiert ja, bin komplett bei dir. Das hat nichts damit zu tun, dass der Trainer dann in irgendeiner Form anders reagiert als bei anderen Mannschaften. Das will ich damit nicht sagen. Nein, Dortmund hat in der zweiten Halbzeit alles richtig gemacht. Köln hat da nicht mal mehr einen Abschluss gehabt. Das gehört dann auch. Also haben sich wesentlich besser auf Köln eingestellt. El Mahler hätte vielleicht nicht so viel nachdenken müssen, als er allein auf den Torwart zugelaufen ist. Hat es dann nicht geschafft. Ich glaube, dann wäre es ein anderes Spiel geworden. Kann ich mir schon vorstellen. El Mahler hat El Mahler Dinge gemacht. Ich will aber auch das Brennglas nicht zu sehr auf El Mahler stellen. Ich glaube, da gibt es einfach im Moment ein paar Diskussionen, die ich gar nicht so richtig gut finde. Ob das Kalber bei München ist, ob das El Mahler beim 1. FC Köln ist. Mir hat es aber eins gezeigt, dieses Spiel, dass der 1. FC Köln auf jeden Fall mithalten kann. Auch bei einer Spitzenmannschaft wie Dortmund. Mithalten bedeutet nicht, dass er so ein Spiel unbedingt gewinnen kann. Heute noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die homogen ist. Es ist eine Mannschaft, die gut funktioniert. Und Borussia Dortmund, danach hast du mich gefragt, hat einfach geliefert. Also du musst solche Spiele dann am Ende des Tages einfach auch gewinnen. Das haben sie getan, abputzen. Und sie wussten natürlich auch, dass die Verfolger in dem Kreuz sitzen, nämlich explizit Leipzig und der VfB Stuttgart. Und ein Stück weit auch Leverkusen übrigens. Und ja, dann musst du halt einfach liefern. Das haben sie getan. Punkt.
Wie siehst du es? So finde ich, kann man das sehr gut zusammenfassen, noch von meiner Stelle. Also, boah, das sah echt schlimm aus mit Timo Hübers. Ganz, ganz angenehmer, reflektierter Typ, der sich auch immer stellt. Und übrigens, wie ich finde, auch außer das, was ich immer angesprochen habe, manchmal beim Kopfballduell mir ein bisschen zu instabil dann war. Auf der anderen Seite eine wahnsinnige Stabilität auch in der Abwehr vermittelt. Ich habe das immer schon mal gesagt, wenn der in einem eingespielten Verbund ist, ist das ein absoluter Bundesligaspieler und das wird dem FC schon fehlen. Ja, für ihn persönlich auch, du hast die Historie genannt, ist das natürlich ganz, ganz bitter mit diesen schweren Knieverletzungen. Also da gute Besserung und dass er zumindest im Sommer für die neue Saison wieder da wäre. Das würde ich ihm sehr wünschen. Ein Blick vielleicht noch auf die Bundesliga insgesamt. Du hast es gerade eben gesagt. Frankfurt 1-5 zu Hause gegen Liverpool. Leverkusen 2-7 gegen Paris. Auch wenn dieses Spiel ein bisschen absurd war, weil 40 Minuten du eigentlich das Gefühl hattest, Leverkusen ist ganz gut drin. Dann kriegt auch nach Antrich auch Paris eine rote Karte. Also wie man da auseinandergefallen ist. Man wird ja oft immer so schnell als Netzbeschmutzer beschimpft, wenn man sagt, wir haben keine Qualität mehr in der Bundesliga. Ich glaube, wir müssen uns da auch ein Stück weit ehrlich machen und sagen, wir haben eine einzigartige Fußballkultur. Ich war gestern Abend in Duisburg, da war ausverkauft, Duisburg gegen Essen, das war irre. Die hätten 70.000 Karten verkaufen können. Ich glaube, da kannst du dir in ganz Europa eine Scheibe abschneiden, aber wenn wir sagen, wir haben hier diese Fußballromantik, wir haben diese Fußballfolklore und wir möchten so unseren Fußball weiterbehalten, dann finde ich das toll. Aber zu glauben, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise messen können mit den großen Ligen in Europa, also diese Zeit ist, glaube ich, vorbei. Das können sich die Bayern und mit ganz leichten Abstrichen Dortmund und das war's. Auch der VfB Stuttgart in der Europa League nach 3 Spielen 3 Punkte, trotz teilweise ordentlicher Leistungen. Also ich glaube, wir sollten uns da nicht weiter belügen, was die Qualität angeht.
Ja, wobei man auch sagen muss, es ist ja so, dass sich die Bayern jetzt explizit nicht nur international bedienen. Sie haben ja schon, wenn das denn stimmt, beim 1. FC Köln angerufen und haben einen Wunsch hinterlegt, dass so es ein Gebot für einen Maler gibt, dass man dann doch gerne nochmal Max Eberl anruft und sagt, du, wir haben da ein Angebot erhalten, möchtest du gerne mitbieten? Und aus Fairnessgründen hat man hinterlegt, dass es schön wäre, wenn dieser Anruf denn auch passieren würde und kommen würde. Also ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass die Bayern sich irgendwie weiterhin freudig bedienen in der Bundesliga und aber auch international. Du hast völlig recht, es gibt wenige Vereine, die das können, weil sie die finanziellen Mittel überhaupt nicht dazu haben. Würde dann aber bedeuten, wenn wir auf die Premier League schielen die ganze Zeit, also das, was in den 90ern in Italien war, ist ja jetzt heute England, dann müsste man im Grunde genommen wirklich dann die Schleusen öffnen für Investoren, für Geld aus dem Ausland und mit viel Geld da reingehen. Und dann ist die Frage, wollen wir das? Aber das ist da die ethische Frage, die immer wieder auftaucht. Und es ist die Frage, wollen wir international mitspielen im Sinne von ganz oben mitspielen? Dann wird man es wahrscheinlich nicht verhindern können. Und die Frage ist aber auch, wie lange hält dieses System der Investoren in England zum Beispiel?
Ja, es ist alles richtig, was du sagst, aber ich finde, trotz Investoren und alles, was wir gerade hier richtigerweise besprechen, du brauchst nicht 2-7 zu Hause verlieren und du brauchst auch nicht 1-5 zu Hause zu verlieren. Vielleicht berauschen wir uns auch alle so selbst ein bisschen daran, wie toll das ist, hier eine Choreo und da eine tolle Unterstützung. Ich finde das ja auch alles toll, aber vielleicht müsste man noch mal knallhart sagen, okay, wir sind gerade so international so zwischen Klasse 1 und 2 und die Bundesliga war eigentlich immer unter den Top 3 oder zumindest Top 4 und das wird so ein bisschen kaschiert, dadurch, dass die Bayern immer so lange dabei bleiben und du mal wie Frankfurt vor 3 Jahren etwas hattest, aber ich glaube, es wäre da schon auch an der Zeit, und da bin ich dann tatsächlich auch bei Matthias Sammer, der ja auch immer so ein bisschen als Motzki wahrgenommen wird, einfach mal zu sagen, wir müssen uns mal klar in die Augen schauen, wo kommen wir eigentlich her, wo wollen wir hin, und nicht sagen, ja, wir haben hier jedes Wochenende eine Traumatmosphäre und es kommen Fans aus England. Also ein bisschen mehr darf sportlich meiner Meinung nach schon sein. Ohne das, und das habe ich ja gerade, ich habe mich als Fan des Ganzen geoutet, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich da gestern in Duisburg bin, ohne dass das in irgendeiner Art und Weise verloren geht.
Gut, würde aber damit bedeuten, vielleicht noch einen kleinen Ausritt dahin, dass wir auch aushalten müssen, dass solange wir die Systeme so hochgefahren lassen, wie wir sie im Moment in Deutschland haben, aushalten müssen, dass zum Beispiel in Florian Wirtz für 150 Millionen dann abhaut. Da übrigens interessanter Satz von Rudi Völler in einem Interview auch gehört, dass der sagt, der ist jeden Cent wert. Jeden. Und es geht ihm nicht darum, dass Bayer Leverkusen die Kohle gekriegt hat, aus alter Verbundenheit, sondern er schätzt das einfach so an, dass es eben jemand ist, das ein Unterschiedsspieler ist und dass das völlig gerechtfertigt ist.
Würde ich zu 100% zustimmen, der Meinung bin ich auch. Liverpool hat eine ganz schwierige Phase, haben ja schon wieder verloren in der Premier League. Genau. Ich glaube, das liegt am allerletzten an Wirtz. Ich glaube, das haben wir ja letzten Montag auch schon mal kurz angerissen. Es geht darum, um die Veränderungen nach Klopp. Im ersten Jahr hat Slot alles so gleich gelassen. Jetzt haben sie eingekauft, jetzt verändert sich die Statik der Mannschaft. Du hast diesen schlimmen Unfalltod von Diogo Jota. Ich denke auch, dass das was mit einer Mannschaft macht. Und da kommst du als Wirt hin und alle erwarten wahrscheinlich direkt Scorerwerte. Es ist jetzt nicht so, dass er die Liga auseinanderspielt. Das müssen wir ganz ehrlich so sagen. Aber da finde ich die Häme unangebracht, weil ich habe viele Spiele von Liverpool gesehen. Das ist ordentlich, was er spielt. Für die Ablöse kann er nichts. Und ich bin mir 100% sicher, dass Florian Wirtz sich in der Premier League richtig insofern durchsetzen wird, dass er auch dem Ganzen einen Stempel aufdrückt.
Du wirst natürlich dir denken können, dass ich diesen Ausritt nicht umsonst getan habe, denn ich möchte gerne über Herrn Karl sprechen, über seinen Auftritt in der Nationalmannschaft demnächst und den Unterschied, den er gemacht hat gegen Borussia Mönchengladbach. Kimmich hat den Anfang gemacht, Karl dann natürlich wieder in seiner Karl-Manier. Im Moment läuft es halt einfach bei ihm. Wie läuft es aber bei Borussia Mönchengladbach? Ich glaube, niemand hat so richtig erwartet, dass in diesem Traditionsduell Borussia Mönchengladbach ernsthaft gewinnen kann. Aber es ist jetzt tatsächlich nicht an der Zeit, dass man doch mal drüber nachdenkt, ist es der richtige Trainer oder ist es nicht der richtige Trainer?
Ja, also ich finde nach 19 Minuten rot für Kastrop, da kannst du froh sein, dass du nicht mehr bekommst. Ich finde, Gladbach hat das echt gut gelöst, hat sich da mit allem dagegen gestemmt. Deine Frage, ja, jetzt kommt der Pokal gegen Karlsruhe, das solltest du, glaube ich, schon gewinnen. Und dann, glaube ich, kommen Spiele St. Pauli, das Derby und Heidenheim. Da für meine Begriffe entscheidet sich in der Zeit dann, ob Polanski Trainer bleibt, wenn er in diesen drei Spielen den Turnaround bekommt. Das Pokal sind sogar vier. Ich glaube, sie würden es ihm alle wünschen. Aber das so fair müssen wir dann auch sein. Wir haben uns alle, glaube ich, ein bisschen mehr davon erwartet. Ich denke, dass die Probleme bei Gladbach strukturell ein bisschen tiefer liegen. Hab trotzdem gesagt, wenn alle fit sind, ist das eigentlich eine Mannschaft, die nicht da stehen dürfte. Das haben wir aber über viele Absteiger schon gesagt. Das ist eine prekäre Situation. Du hast ein Viertel der Saison gespielt und hast drei Punkte. Also das ist jetzt wirklich nichts, wo du dich für auf die Schulter klopfen lassen musst. Und du kannst natürlich dann irgendwann auch nicht mehr sagen, Polanski ist einer aus dem eigenen Stall. Das ist ein super guter Typ. Das ist einer, der junge Spieler bringt. Sondern irgendwann müssen da noch Ergebnisse her. Das ist ganz klar. Und zu Karl, intelligent aufgebaut, hat mit Michael Ballack, glaube ich, auch den richtigen Berater, der das alles einzuschätzen weiß. Ich finde, das ist übrigens die bemerkenswerteste Entwicklung von Kompanie, dass er jetzt auch auf junge Spieler setzt. Das hat er ja lange letztes Jahr nicht und das hat man ihm auch so ein bisschen zum Vorwurf gemacht, dass am Ende die Kräfte nicht verteilt wurden. Ja. Ich glaube, er musste auch ein bisschen dazu, zu seinem Glück gezwungen werden, jetzt mit Karl und Bischof, gute Spieler. Karl hat einfach das ganz Besondere, gar keine Frage. Aber da bin ich schon auch dabei, da unterstütze ich dann auch Lukas Kwasniok, der das ja auch über El Mala gesagt hat. Klar, wir machen die Spekulationen ja auch mit, aber halt erstmal so eine Leistung eine ganze Saison. Ich glaube, das ist für Karl noch ein bisschen leichter als für El Mala, weil Karl einfach in einer Mannschaft sich entfalten kann, die immer überlegen ist. El Mala hatte ja wieder zwei Dinger in Dortmund, diesmal hat er nicht getroffen. Aber ich glaube nicht, dass es für junge Spieler so zielführend ist, dass man jetzt schon darüber redet, ob sie bei der WM dabei sind. Weil da kann so viel passieren. Guck dir an, wie viele Sinan Kurt, Fiete Arp, was wurde alles über die erzählt? Wo kicken sie heute rum? Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein.
Gut, aber wenn wir international uns das Ganze mal angucken, dann gibt es Spieler, die sind dann halt einfach mit 16, 17
ja, aber das ist richtig, aber Jamal zum Beispiel ist einfach noch eine Spur weiter als die alle beide.
Als er das erste Mal im Profikader stand?
Was?
War er das auch, als er das erste Mal im Profikader stand?
Der hat ja angefangen, war das auch bin ich gerade im Überlegen, wo er sein erstes Profispiel gemacht hat. Ich guck mal gerade nach. Das ist eine gute Frage von dir. Also ich sage ja, du bist heute richtig stark in Form.
Also ich glaube, mich erinnern zu können, dass es mit 16
war. Ja, du hast recht. Ich sehe natürlich auch nicht jedes Spiel vom von Barcelona. Aber ich finde Ausnahmetalente, und da bin ich ja auch bei Wirtz, können gar nicht früh genug dahin kommen, oder Musiala. Mhm. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das jetzt schon der Maßstab ist oder ob die jetzt schon auf dem Niveau sind, wie man das sagt. Elmala hat zwei wahnsinnig geile Tore geschossen, aber ist das jetzt schon, wenn du sagst, Niveau Jamal? Da setze ich noch ein Fragezeichen.
Na, ist das die Frage auch bei Julian Nagelsmann? Das ist bei Julian Nagelsmann ja bisher zumindest so, dass drei Spiele gereicht haben oder zwei und vielleicht ein Tor oder zwei, um in der Nationalmannschaft stattzufinden. Also wenn er diesem Prinzip treu bleibt, dann müsste er ja eigentlich zumindest beide nominieren für die Nationalmannschaft. Ob sie dann direkt spielen, ist eine andere Frage. Aber zumindest würde das dann in dieses System Nagelsmann reinpassen. Und wenn es denn stimmt, gibt ja zwei Quellen, die sagen, dass sich Nagelsmann auf jeden Fall zumindest mit Karl beschäftigt, eventuell auch mit Elmala beschäftigt. Muss er wahrscheinlich auch. Also wenn wir ja nochmal bei der Genese bleiben, also sprich, wir gucken nach Barcelona und Jamal, dann und die Sehnsucht so groß ist, dass wir international eine Rolle spielen bei großen Turnieren, dann ist das vielleicht dann auch die Konsequenz daraus. Vielleicht müssen wir uns daran auch gewöhnen als Silberrücken, die das gerne haben.
Ich würde empfehlen, dass die beide bis Winter mal ihre Leistung so bestätigen, und dann kann man das im Frühjahr immer noch machen, weil unbedarfte Spieler kannst du auch immer reinwerfen, aber das wäre nur meine persönliche Meinung.
Ja, ich mache den Buschi und würde sagen, hört auf damit. Es ist nicht wirklich geil. Und
Blick in die zweite Liga noch. Ich war am Freitag auf Schalke. Mhm. Schon imponierend, was da los ist. Auch imponierend, wie sie gespielt haben. Anfang der Saison haben wir gesagt, da sind so viele Sachen, die in die richtige Richtung laufen müssen oder nicht, weil es vielleicht spielerisch auch noch nicht so war. Aber wenn ich LVs Pass zum Tor sehe, muss ich sagen, die platzen vor Selbstvertrauen. Der Trainer kommt unfassbar gut an, wobei ich das gerne auch in der Krise noch mal beobachten würde. Ich glaube, dass er ein sehr intelligenter Trainer ist, der auch weiß, wie er wirkt. Aber im Moment einfach laufen lassen. Das ist schon echt überzeugend, was Schalke da macht. Elversberg hat verloren, Paderborn gewonnen. Also es würde mich nicht wundern, und es würde mich auch freuen, wenn Schalke nächstes Jahr wieder in der Bundesliga spielen würde.
Weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, ob du es auch so beobachtest, aber ich finde, was den Trainer angeht, der macht es nicht nur gut inhaltlich, sondern er macht es auch kommunikativ ganz gut. Es ist eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, freundliche Demut irgendwie dabei, ohne jetzt irgendwie auf die Grasnarbe irgendwie zu rutschen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist aber auch ein harter Hund in der Kabine, glaube ich schon, dass es jemand ist, der schon auch sehr klare Ziele hat. Aber trotzdem hält er ganz gut die Balance, ähnlich wie du. Ne? Du bist ja auch auf der einen Seite der Peitscher, ja, und der Lautsprecher, und auf der anderen Seite, wenn man dich kennt, dann weiß man, dass wenn man mit dir irgendwo in Sülz im Café sitzt, da ist so eine Grundwärme, die du produzierst am Tisch, die ja auch außergewöhnlich ist.
Das war der Heizstrahler über dir.
Ach so, deshalb, Entschuldigung, ja klar, das hätte ich ja wissen müssen. Nein, also Spaß beiseite, ist das so ein bisschen auch das Erfolgsrezept? Ist das jemand, der gut führen kann? Also niemand hatte ihn ja, und das muss man ja, ist auch Teil der Wahrheit, so richtig auf dem Zettel. So, wo kommt der Typ jetzt her plötzlich? Wo hat man den ausgegraben? Da gab es dann irgendwie auch schon die Stimmen, die gesagt haben, nein, das ist der Nächste, der dann irgendwie nach vier Spielen gehen muss. Also es waren insgesamt jetzt nicht große Vertrauensvorsprünge, die man da geleistet hat, auch in der Fanbase. Und ja, aber jetzt sieht es eben genauso aus. Aber ist das genau die Balance, die du brauchst dann als Trainer?
Ja, also er hat auf jeden Fall den Laden hinten dicht bekommen. Das ist das Wichtigste. Jetzt mittlerweile auch über das Pressing offensive Mechanismen. Alles gut. Ich, wie gesagt, kann mir das noch nicht so, also er kann sich super ausdrücken. Die Leute lieben ihn. Er macht im Moment alles richtig. Er hat ja auch eine bewegende eigene Geschichte als bosnisches Kriegsflüchtlingskind. Also schon imponierend, wie er da seinen Weg auch im Fußball gefunden hat. Ja. Trotzdem möchte ich noch so eine abschließende Bewertung, die steht mir auch gar nicht zu, aber wenn du mich jetzt selber fragst, sage ich, ich glaube, er ist sich seiner Bewirkung sehr bewusst und kann das auch einsetzen. Also wenn du siehst, wie er da Mr. Charming macht und mit Terodde rumzwinkert und das weiß ich nicht alles, also ich glaube, du weißt, was ich meine. Und
Ja. Doch.
Im Moment ist es aber so, dass wir auch gar nicht darüber zu diskutieren müssen, weil der hat die Mannschaft vollkommen im Griff und sie spielen einfach einen guten Fußball. Die Leute sind angezündet auf Schalke. Also lassen wir es jetzt einfach mal dabei bestehen. Ich glaube, dass Schalke am Ende in dieser Spielzeit in die Bundesliga aufsteigt.
Ich habe große Sorge um, und das sage ich als Kölner, um Fortuna Düsseldorf. Also das System Anfang ist noch recht am Anfang, würde ich sagen.
Wenn ich habe das Spiel gesehen, also in der ersten Halbzeit mussten sie eigentlich 4 Tore spielen. Das war Offensivfußball vom Allerfeinsten, dass du dann in der 96. dir einen fängst durch dieses Traumtor von Krattenmacher. Ich glaube nicht, dass sie absteigen, aber ich glaube nicht, dass es für oben reicht. Dafür sind so viele Punkte schon liegen gelassen. Da ist schon eigentlich eine Menge Qualität, auch mit Rasmussen und sowas drin. Jetzt glaube ich, musst du einfach so sehen, Markus Anfang hat ja schon ein gewisses Skills im Offensivfußball, dass du die Saison irgendwie gut über die Bühne bekommst. Und vielleicht kannst du dann nächstes Jahr angreifen. Aber das ist schon zu weit der Abstand. Das sind ja schon 12 Punkte auf Platz 3. Und wie viele Mannschaften da dazwischen stehen. Also das Thema hat sich erledigt mit dem Wochenende.
Ist dann aber nicht irgendwann die Diskussion auch um Klaus Allofs wieder da? Also ich meine irgendwann?
Ja, ich finde, dass Klaus Allofs trotz allem einen guten Kader dieses Mal dahingestellt hat. Aber ja, sie träumen von Bundesliga-Fußball. Ich habe nie die Mannschaft so stark gesehen, dass ich sage, mit dieser Mannschaft ist es Pflicht aufzusteigen. Aber die Diskussion wird es dann irgendwann geben. Nur da muss man sich halt auch entscheiden. Gehe ich wirklich all in, wie Tune vor der Saison über die einzelnen Spiele gesagt hat? Für mich ist das jetzt kein Kader, wo ich sage, damit musst du automatisch hochgehen.
Okay, gut. Das heißt also, in deiner Prognose hat sich da irgendwas geändert, wer aufsteigt und wer unten Probleme kriegen wird?
Ich habe letzte Woche zu dir gesagt, die ersten 7, und das ist ja nicht besonders gewagt, weil da auch schon der Abstand in der Tabelle ein bisschen da gewesen ist. Also Schalke habe ich mich gerade so geäußert, Paderborn habe ich auch schon gesagt. Irre, was die für qualitativ, wie die alles immer wegstecken. Elversberg, hast du schon hochgeredet, haben wir die 2. Titz ist immer noch da, das ist erstaunlich. Gewinnt das Emotionsderby in Braunschweig. Kaiserslautern natürlich hinten raus, bittere beide Punktverluste. Darmstadt glaube ich eher nicht, obwohl die echt einen ansehnlichen Fußball spielen. Und Karlsruhe glaube ich oder befürchte ich, dass am Ende der Kader zu dünn ist, um auf Verletzungen zu reagieren. Wobei wieder Doppelpack Wanicek, Schleusener trifft immer noch. Ja, und die Hertha solltest du im Rückspiegel haben. Wenn du mich jetzt fragen würdest, sage ich, Schalke, Paderborn und Hannover sind meine ersten 3 Tipps. Und Elversberg und Lautern sehe ich so als erste, also den Südwesten, stark in der Verfolgerrolle. Lass uns Pokal noch tippen.
Ja, okay. Ich hätte sonst noch mal einen interessanten Satz, den ich gehört habe von einem Reporter beim Spiel Fürth gegen Karlsruhe. Da nur eine kleine Farbe, sagte der Reporter. Seit Zorniger und Assusi da rausgeschmissen worden sind, ist es nicht besser geworden bei Greuther Fürth. Im Gegenteil. Man hat gedacht, irgendwie jetzt wird irgendwie geht's in Richtung erste Liga und wo man sich jetzt einsortieren muss, ist auch recht klar.
Naja, aber erste Liga, da muss man jetzt schon fair bleiben. Assusi und Zorniger rauszunehmen, fand ich auch schwierig. Wobei Zorniger auch sportlich dann auch nicht mehr so gut. Ich hätte Assusi nicht rausgetan, weil er schon in diesem System wichtig war, Spieler zu finden und Spieler dann noch teurer wieder zu verkaufen.
Ja.
Wobei das hat vor allen Dingen in Fürth geklappt. St. Pauli und Düsseldorf war so, jetzt in Aachen muss man mal gucken. Aber von der Bundesliga hat in Fürth keiner geredet. Die sind froh, wenn sie zweite Liga spielen. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass sie so ein bisschen den Weg verloren haben. Da hast du vollkommen recht.
Alright. Wir
so, starten dann lass uns mal kurz den DFB-Pokal tippen. Ja. Frankfurt gegen Dortmund.
Frankfurt gegen Dortmund wird 2-3.
Wollte ich auch sagen. 2-3 nach Verlängerung für Borussia Dortmund. Heidenheim gegen den HSV sag ich 0-1.
Heidenheim gegen den HSV sage ich erstaunlicherweise in der Verlängerung beziehungsweise nach der Verlängerung 2-1 für Hamburg.
Hertha gegen deine Elversberger.
Das wird eine Schlacht und es wird ein Elfmeterschießen geben und am Ende geht der Elversberg weiter.
Okay, 2-1 für die Hertha. Gladbach gegen Karlsruhe. Sag ich 2-1 nach Verlängerung für Gladbach?
Sag ich 1-2 nach Verlängerung für...
Für den KSC oder was?
Für den KSC.
Okay. Cottbus gegen Leipzig.
Wird ein interessantes Spiel. Cottbus, ekelhafter Gegner, sagte Ole Werner auch selber. Und deshalb wird es ein überraschender 2-1-Sieg für Cottbus.
Na, ich sage 1-3, obwohl Cottbus das richtig gut macht, auch als Tabellenführer der dritten Liga. Respekt. Und so als letzten Tipp würde ich mir noch rausnehmen, das weiße Ballett gegen den FC Bayern.
Ja, es ist ganz schwer zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es die einzige Niederlage der Bayern wird in dieser Saison auf lange, lange Sicht. Und deshalb wird es eine Schlacht werden und 2-1 in der Verlängerung.
Wie viele Schlachten gibt's heute bei dir eigentlich?
Das wird ein ganz brutaler Pokalspieltag.
Okay. Also ich sag 2-1 für die Bayern. Ich glaube auch, dass sie Widerstand brechen müssen. Aber ich glaube am Ende, dass auch dieses Ziel nach Berlin zu kommen dieses Jahr ein ganz, ganz großes ist, weil sie ja seit 2020, glaube ich, nicht mehr da waren, was ja wirklich für sie sehr, sehr ungewohnt ist. Ich möchte noch eins ganz kurz sagen, weil ich ja ein irres Sportwochenende hatte. Schalke, Hertha, Duisburg habe ich ja schon gesagt. Ich war gestern noch beim Judo in Wuppertal.
Wen hast du denn
vor? Deutsche Mannschaftsmeisterschaften vor 3.500 in der ausverkauften Wuppertaler Unihalle. Und da möchte ich mal sagen, da ist auch Anna-Maria Wagner gestern also meine Namensvetterin und Fahnenträgerin von Paris verabschiedet worden. Sehr, sehr emotional. Und wie angenehm, nett, wie offen, wie kommunikativ diese Superathleten sind. Dann fuhr die Silbermedaillengewinnerin Buttgereit, die fuhr mit dem Auto dann gestern von Wuppertal noch nach Kienbaum danach. Die sind alle sowas von geerdet. Und also eine geile Veranstaltung in der Halle, das auch mal zu sehen an der Matte. Einfach mal mein Appell, geht auch mal zu anderen Sportarten als zum Fußball. Ich bin auch Fußball verseucht, aber ist schon überragend, was da geleistet wird.
Und wer den schwarzen Gürtel in Fußball-Podcasts hat und das dann so einfach hinten raus noch rausschmettert und mich aufs Kreuz legt, da klopfe ich auf die Matte und sag 1-0 für Thomas Wagner. Da brauchst du auf jeden Fall eins, nämlich ganz dicke
Judo-Eier.